Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de/personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller.
Also was mich natürlich brennend interessiert ist, wie minimalistisch bist du eingerichtet? Weil ich habe ja gelesen, du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema Minimalismus.
Dadurch, dass ich in einer Partnerschaft lebe und meine Freundin eben nicht so extrem minimalistisch ist wie ich, sieht es noch halbwegs normal aus. Wenn ich alleine leben würde, sähe es anders aus. Ja, zum Beispiel weniger Deko. Deko kann ich einfach nichts abgewinnen. Meine Freundin hat aber Riesenfreude dran, die Bude zu dekorieren zu allen Jahreszeiten und das auch in Ordnung so. Wenn ich jetzt alleine leben würde, wäre ich so auf funktionaler Deko, glaube ich. Also eine schöne Lampe, schöne Kerzen, viele Blumen und Pflanzen und so weiter. Mhm. Also viel Grün. Also du würdest, wenn du hier reinkommst, dann siehst du, dass es sehr aufgeräumt ist. Es steht jetzt nichts irgendwie unnütz rum. Mhm. Aber du hast jetzt auch nicht so das Gefühl, dass du in irgendeinem OP-Saal dich gerade aufhältst. Ne? Jetzt nicht so. Ja, gibt's ja auch, ne? Also so die Minimalisten, die dann so ne, weiße Wände und nichts hängt an den Wänden und ein Möbelstück im Raum und so. Das ist auch nicht so. Also es sieht schon ganz normal aus. Wir haben ganz normale Möbel und aber wir haben halt alles das reduziert, was irgendwie stört oder aufhält und was wir nicht gebrauchen können. Und das ist halt bei mir ein bisschen mehr als bei ihr. Und also wenn wir umziehen und wenn es wirklich darum ginge, dass jeder nur seine Kisten schleppt, dann wäre ich deutlich schneller fertig als sie.
Also ich finde das ja ganz spannend, dieses Reduktionsthema. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich schwarz trage, damit so das, was ich tue, was ich kreativ erschaffe, leuchten kann. Ja, das ist so meine Idee dahinter.
Schöner Satz, ja.
Genau, weil wir haben damals, wenn wir Layouts ausgedruckt haben für Kunden, ja, früher noch in Papierform, dann haben wir das quasi mit Sprühkleber auf schwarze Kartons kaschiert. So mit so einem Walze festgewalzt und festgepresst und haben dann irgendwie 60 Kilo zum Kunden getragen. Und es war ganz wichtig, dass das einen schwarzen Hintergrund hat, damit das Layout so nach vorne kommen konnte, ja. Ne, dass keine Ablenkung stattgefunden hat. Ja. Und deswegen fand ich es ganz spannend, dass du ein Buch geschrieben hast. Was war deine Intention, das Buch zu schreiben? War das ein Thema, was dich immer interessiert hat? War das ein Lebensstil oder Lebenskonzept, was du toll findest und erforscht hast damit?
Also erstmal lebe ich ja selber minimalistisch seit jetzt so etwas über 3 Jahren, würde ich sagen. Also da gibt es ja keinen richtigen Punkt, wo man jetzt sagen könnte, ab da ist das so. Das ist ja so ein Prozess, der irgendwann in Gang kommt, wo du so merkst, so den ganzen Krempel, den brauche ich gar nicht und dann so aussortierst und irgendwann merkst du, wie es immer weniger wird und wie es sich immer besser anfühlt. Und dann merkst du natürlich schon, dass da neugierige Nachfragen kommen. Warum machst du das? Wie hast du das gemacht? Ja, müsste ich auch mal machen. Hast du einen Tipp für mich? Das sind so die Gründe, warum ich dann immer gesagt habe, das könnte ich eigentlich mal gut aufschreiben. Und dann hatte ich einfach nochmal Bock auf ein Buch. Ist jetzt auch wieder 6 Jahre her, mein letztes Buch. Und ja, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal angefangen und erste Kapitel geschrieben. Und dann dachte ich mir, das ist das nicht vorverurteilen, kommt noch gleich die Geschichte hinten dran. Das ist so gut, das musst du weiterschreiben.
Okay.
Dann habe ich es weitergeschrieben. Und als ich fertig war, habe ich das erste Kapitel komplett gelöscht und neu geschrieben, weil es eben nicht so gut war, wie ich dachte. ja, das deswegen sage ich erstmal zu Ende hören. nicht direkt als Eigenlob hier abstempeln. Nein, und ja, irgendwie war ich dann so im Flow und dachte mir, jetzt kannst du es auch zu Ende schreiben. Und ich glaube, es ist wirklich hilfreich. Also ja. Ist auch jetzt das erste Feedback, ist natürlich noch nicht so viel Feedback da, es ist jetzt erst 3 Wochen raus, aber es betrifft halt einfach jeden Lebensbereich, ob das die Arbeit ist, jeden Raum, ne, dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer, dein Büro, dein Kind, also die nicht dein Kinderzimmer, die Kinderzimmer deiner Kinder.
Ja,
okay. Dann noch die Themen Finanzen und Emotionales, auch ganz wichtig, Minimalismus ist für mich nicht nur materiell, sondern auch wie kannst du deine Finanzen in den Griff bekommen oder im Griff behalten den Stress damit reduzieren, wie kannst du emotionale Altlasten ausräumen, ja, und dann ist es irgendwie so ein Rundum-Lebensratgeber geworden für alle die was in ihrem Leben vermissen und glauben, dass Minimalismus vielleicht ein Ansatz wäre, den es wert wäre, sich mal anzuschauen.
Ja. Spannend. Ich habe das ganz bewusst als Einstieg genommen für unser Gespräch heute, würde aber gerne nachher noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in deine Autorenschaft. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen, so als gerne ein bisschen längeres Intro. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du heute beruflich?
Ja, Tobias, ich glaube, haben wir schon einen Namen?
Nee, lass uns den ruhig nochmal nennen.
Tobias Gehlen, komme aus der Nähe von Köln, 30 Kilometer südlich. Mhm. Fühle mich hier auch ganz wohl. Also bin nicht so der Stadtmensch, bin dann schon gerne ländlicher unterwegs und hab's gerne ruhiger, mit weniger Trubel. Bin sehr sportlich interessiert, insbesondere 1. FC Köln. Also für alle die jetzt Fußballfans sind, die werden gerade beim Blick auf die Tabelle im Kopf schütteln. Ja, wir haben es ja gestern Sieg gegen Paderborn. Also sind ja jetzt nur noch 15. Also es wird.
Es ist. Wir drücken die Daumen.
Ja, und beruflich, also das ist so, ich weiß nicht, was, wenn du noch Fragen zu mir als Person hast, gerne. Ansonsten beruflich Geschäftsführer der Basic Thinking GmbH. Wir haben 3 Online-Magazine, Basic Thinking, Mobility Mac und Basic Fitness. Und das ist so mein täglich Brot. Also die Frage, wie können wir guten Journalismus im Netz machen und den bestenfalls so vermarkten, dass wir niemandem auf den Geist gehen mit irgendwelchen Bannern und Pop-ups und so weiter. Deswegen haben wir die übrigens alle mal von der Seite gestrichen vor ein paar Jahren und haben jetzt mal den ganz anderen Ansatz ausprobiert. Und ja, und nebenher, du hast es eben schon gesagt, jetzt Buchautor wieder, hatte mal eine längere Pause zwischendrin jetzt ein paar Jahre und ja, versuche mich jetzt wieder am Thema Autorenschaft.
Ja. Basic Thinking, dieser Einstieg in diese Firma, du hast mir natürlich ein kurzes Profil von dir geschrieben. Ich fand die Story aber ganz spannend, weil du die Firma von null auf ja nicht gegründet hast, sondern im Grunde reingewachsen bist. Magst du uns die Geschichte erzählen?
Das ist tatsächlich so. Also Basic Thinking, für alle, die es nicht kennen, ist gegründet worden von Robert Basic, deswegen auch der Name dann. 2003, ersten Artikel sind von 2004. Die jetzt noch online sind. Robert ist leider letztes Jahr verstorben, 11 Monate her, und hat das Ding 2009 erstmalig verkauft. Das war ein Riesenthema damals. Er hat dann so eine eBay-Auktion gemacht.
Eine eBay-Auktion?
Ja, total kurios. Und das, also 2009, um das mal einzuordnen, war noch so eine Zeit, wo es jetzt nicht ganz normal war, dass man irgendwie einen Blog hatte und schon gar nicht, dass ein Blog so dermaßen Reichweite hat, wie Robert die hatte.
Wie viel hatte der damals?
Ich glaube, war so auf 400.000 im Monat. Okay. Also das sind so die Zahlen, die ich kenne. Ich habe aber nie irgendwelche Statistiken gesehen. Das hat er mir mal erzählt, dass es so viele waren. Also ist jetzt nur eine Erzählung. Und es war halt, wie gesagt, es war total untypisch, dass so ein Einzelpersonenblock irgendwie so groß wird. Und dann hat er natürlich so den richtigen Knaller gezündet und hat gesagt, ich verkaufe das jetzt. Und zwar über eBay. Das ging auch richtig durch die Presse. Also nicht nur so deutschlandweit, jetzt das, ne, Spiegel Online, Bild und alle Medien hier hat er. Aber du findest auch Artikel darüber in der Washington Post, im Guardian, bei TechCrunch. Also okay. Richtig geile Namen. Also unsere Backlink-Struktur sieht ganz gut aus. und
zu welchem Kurs wurde das verkauft?
Er hat damals knapp 50.000 Euro bekommen.
Jetzt also, ehrlich?
Ja, also für so einen Blog ist das, und wie gesagt, zu der damaligen Zeit, also ich glaube, das war ein ganz guter Preis, mit dem er wahrscheinlich auch gut leben konnte. Mhm. Ja, dann wurde das Ding übernommen von einer Firma, die das dann auch weitergeführt haben bis ja jetzt 2015. Ich bin dann 2013 dazugekommen im Frühling als freier Autor. Also ich habe einfach jeden Tag frei meine Texte geschrieben, komme aus dem Journalismus. Und ja, dann ist das so gewachsen irgendwie. Ist irgendwann dann 2014 im Sommer ist dann der damalige Redaktionsleiter oder Chefredakteur ist dann weggegangen, hat die Firma verlassen und dann bin ich dann irgendwie zum Redaktionsleiter geworden. Habe das dann auch ja knapp ein Jahr gemacht oder ein Dreivierteljahr gemacht, bis mir dann eröffnet wurde, dass oder ein halbes Jahr habe ich es gemacht, bis es mir dann eröffnet wurde, dass die Firma oder das Magazin halt verkauft wird, das Asset. Ja, und dann stand ich erstmal so vor nichts irgendwie. Also auch eine schöne Info, ne? Oder ich wusste ja auch nicht, wer kauft es danach? Wie geht das dann weiter? Mhm. Ja, und dann war ich so ein bisschen auch in die Verkaufsgespräche mit einbezogen, in die ganzen Prozesse. Ich habe auch mit vielen Interessenten dann telefoniert und es war ein Riesenspektrum von Leuten, die daraus irgendwie so eine SEO-Bude machen wollten. Also im Grunde irgendwie eine Linkschleuder.
Ja, Verwertung, ja.
Leute, die dann eine SEO-Agentur oder generell eine Marketing-Agentur draufsetzen wollten und das alles platt machen wollten, was bis dahin war. Ja, und es gab halt Tim Schumacher, Investor hier auch aus Köln, der Einzige war, das erzähle ich auch immer wieder, wenn einer fragt, weil es wirklich so ist, er war der Einzige, der gefragt hat, was würdest du eigentlich machen, wenn du könntest? Mhm. Und das hat mich tief beeindruckt damals, weil ja, meine Meinung zu dem Zeitpunkt irgendwie für alle anderen keine Rolle gespielt hat, was ich überraschend finde, weil wenn man so ein Ding kaufen will, dann glaube ich, wäre so die erste Anlaufstelle ja mal derjenige, der es gerade leitet, was hat einfach keinen interessiert. Und Tim hat das gefragt, ich habe es ihm gesagt und er hat es dann auch tatsächlich gekauft. Und dann haben wir, das war im Mai 2015 dann, hat mich dann zum Geschäftsführer gemacht und zum 01.01.2016 haben wir dann die GmbH gegründet und ich habe mich dann eingekauft. Ja, und jetzt bin ich geschäftsführender Gesellschafter. Also vom freien Autor zum Geschäftsführer.
Coole Karriere, auch in der kurzen Zeit, also auch die Company dann wirklich auch so aufzubauen. Was war deine Motivation? Was hat dich so angeschoben? Hättest du ja nicht machen müssen. Hättest ja sagen können, ich suche mal einen anderen Verlag, für den ich arbeite oder ein anderes Online-Magazin oder so. Was war dein Antrieb?
Also ich glaube, am Anfang war es natürlich Angst, um es ganz ehrlich zu sagen, weil Basic Thinking zu der Zeit meine Haupteinnahmequelle war und die war auf einmal weg. Und ich habe davor, vor Basic Thinking, sehr breit gearbeitet, also für sehr viele Medien, hatte sehr viele verschiedene Auftraggeber, für die ich dann halt entsprechend wenig gemacht habe. Und irgendwann kam dann Basic Thinking und hat mir so diese diese Konstanz irgendwie geboten. Und dann habe ich das andere runtergefahren und habe mich dann halt auf Basic Thinking gestürzt. Und da ist dann so meine Haupteinnahmequelle ja weggebrochen.
Ja.
Ich hatte, klar, ich hätte es auch anders hingekriegt, aber in dem Moment war das natürlich die beste Lösung. Wobei ich auch sagen muss, wenn es Tim nicht gekauft hätte, hätte ich es nicht gemacht. Weil, wie gesagt, also ich hätte jetzt keine SEO-Bude daraus gemacht oder hätte mir das angeschaut. Also dafür, da schlägt einfach mein Journalistenherz zu sehr für und dieses, was Basic Thinking für eine Geschichte hat und so weiter. Also ich wäre da jetzt nicht zu irgendeiner Spam-Link-Schleuder-Bude gegangen. Also Marketingagentur, SEO-Agentur und so hätte ich mir noch vorstellen können, aber so das, was da teilweise an Plänen kursiert ist, war schon abenteuerlich. Und ich hatte dann mit einem Schlag die Möglichkeit, das, was ich vorher gerne gemacht hätte, jetzt auf einmal zu machen. Und das hat natürlich schon gereizt, ne? Also das hat natürlich auch einen gewissen Druck ausgeübt, weil ich ja immer erzählt habe, ich kann es besser. Ich hatte mal so das Gefühl, dass ich da nicht so richtig gehört werde. Ja, und dann kommt einer und sagt, dann mach. Tja, und dann stehst du auf einmal da. Dann kannst du ja auch nicht sagen, nö, mach ich jetzt nicht. Ja, und dann, das hat mich gereizt. Ich hatte Lust drauf und ich mag die Marke unheimlich gerne. Also Basic Thinking ist für mich ein Riesending. Und dann bin ich einfach dabei geblieben.
Ich würde gerne da nochmal eintauchen. Der Tim hat dir die Frage gestellt, was würdest du machen, wenn du könntest? Und neben den Existenzängsten, kann ich super nachvollziehen, völlig klar, dass du dich dann auch engagierst und dass du auch Ideen hast. Aber was war deine Antwort auf seine Frage? Das muss ihn ja überzeugt haben, letztendlich.
Ja, es gab mehrere Sachen, die ich gern machen würde. Dazu muss man wissen, wie Basic Thinking damals gelaufen ist. Wir hatten ein relativ altes Design, was schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und jetzt insbesondere für Mobilnutzer, ja, war nicht so angenehm. Wir hatten so diesen News-Ansatz, dass wir wir waren so 5, 6 Leute, die dann News veröffentlicht haben. Du kannst einfach mit den großen Nachrichtenmedien nicht mithalten in dem Bereich. Dir fehlt die Manpower dahinter, um sowas zu machen und um, wenn es wirklich darum geht, schnell zu sein, das ist nicht realisierbar. Und entsprechend sind uns natürlich auch die Leute weggelaufen mit der Zeit. Also unsere Reichweite ist immer mehr gesunken. Das Ding war dann auch immer, soweit ich weiß, nicht mehr rentabel. Sonst hätten sie es ja auch nicht verkauft. Und mein Ansatz war, wir gehen weg von dieser News-Schreiberei und gehen hin und veröffentlichen lange, gut recherchierte Hintergrundstücke. Also wir gucken immer hinter die Geschichte und erzählen diese Geschichte dann. Das heißt, wir gucken uns an, was ist in den News, dann stellen wir die Frage, was hat das zu bedeuten, welche Auswirkungen hat das, wen betrifft das, wer profitiert davon und so weiter. Und das schreiben wir auf. Das dauert dann auch mal 2, 3 Tage. Ne? Es kommt dann, wenn irgendwie ein großer Deal über die Bühne geht, der durch die Nachrichtenmedien geht, dann kommt unsere Meldung halt dann oder unser Artikel dann auch gern mal 3 Tage später. Aber dafür ist er dann gut. Das war der erste Ansatz. Also das ist so das Redaktionelle und das Ganze auch in neues Design und neues Layout packen, dass man auch wirklich wieder Lust hat, das zu lesen.
Ja, ich muss mal kurz reinkrätschen, weil das ist sehr wichtig, was du gerade sagst. Es war die Option entweder Quantität, ne, versuchen die Assets irgendwie zu verschleudern oder irgendwie zu verramschen oder daraus Reichweite im Internet zu bauen oder was auch immer. Und auf der anderen Seite das, was du gerade sagst, Design, ne, also das Erscheinungsbild, Funktionalität und auch die Qualität der Artikel, lieber längere, egal ob später, aber dafür qualitativ hochwertig, ist immer wieder, was ich feststelle, so der rote Faden, der Schlüssel, für erfolgreiche Produkte oder erfolgreiche Strategien.
Ja, sehr cool. Absolut. Vor allem, weil Basic Thinking halt auch, wie ich eben ja gesagt habe, es ist ein Medium mit Geschichte. Wir haben so viele Stammleser, das merken wir auch jetzt auf Events oder auch unser Vertrieb. Egal, mit wem wir sprechen, die Leute kennen Basic Thinking, weil wir hören ganz oft, das habe ich ja 2007 schon mal gelesen. Was wir aber ganz selten hören ist, das habe ich 2012 schon mal gelesen. Weil daran erinnert sich keiner. An Robert erinnerst du dich. Robert damals war eine Autorität in dem Bereich und hat seine Geschichten auf seine Weise so kommuniziert, dass man sich an ihn erinnert hat und dass er auch streitbar war. Also mit Robert konntest du ja vortrefflich diskutieren. Ne? Man kann sich, also jeder, der da Lust drauf hat, gerne mal bei uns ins Archiv schauen und sich alte Artikel anschauen, was für Kommentarspalten da aufgemacht wurden. Ist heute undenkbar in Blogs, dass so viel diskutiert wird in so einem Kommentarbereich.
Woran war das bei ihm? Was würdest du sagen? Wenn du kennst ihn und du kennst die Kommentare oder auch die Debatten. Woran lag das, dass er so eine Sogwirkung hatte?
Ja, also Robert war mega authentisch. Also er hat 0,0 was drauf gegeben, was irgendeiner darüber denkt. Er hat auch teilweise Artikel veröffentlicht, die bestehen aus zwei Sätzen. Einfach so. Er ist ihm in den Kopf gekommen, hat das rausgeknallt. Das ist jetzt heute, das würde keiner mehr verstehen, warum das. Aber Robert hat es geschafft, dadurch eine Ebene zu schaffen, auf der die Leute sich gerne mit ihm unterhalten haben. Und Robert war immer auf Augenhöhe, immer streitbar, ist keiner Diskussion aus dem Weg gegangen. Ein super intelligenter Mann einfach. Also es ist ein Riesenverlust, dass Robert nicht mehr ist. Also ich muss auch dazu sagen, ich kannte ihn jetzt nicht so gut, ne? Also nicht, dass es falsch rüberkommt, insbesondere bei denen, die ihn gut kannten. Also ich glaube, da können andere Leute deutlich mehr zu sagen noch. Wir hatten hin und wieder Kontakt. Leider zu wenig jetzt im Nachhinein, aber das merkt man dann leider auch immer erst, wenn es zu spät ist, wie es immer so ist. Ja, und das war halt, aber das war halt Robert und das ist nicht reproduzierbar, das ist nicht, dass ich mich jetzt hinstellen kann und kann sagen, okay, das mache ich jetzt auch, weil das bin nicht ich. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, so Blogposts zu veröffentlichen, die er da veröffentlicht hat. Ich glaube, das große Problem bei Basic Thinking war, dass wir dann irgendwann gefangen waren, so in diesem, wofür stehen wir jetzt eigentlich? Also was machen wir jetzt hier eigentlich? Ne? Also so Robert ging nicht mehr, weil Robert war ja raus, als er es verkauft hat. Aber dieses Konzept mit Nachrichten und so ist eigentlich auch Quatsch gewesen. Das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, und dann musste irgendwas anderes her. Und ich glaube, wenn du vom Namen her schon mal schaust, ist so Basic Thinking. Also dieses, wir gehen den Sachen auf den Grund und denken mal drüber nach erstmal und schreiben es dann. Passt auch perfekt zum Namen und das ist, glaube ich, so eine, also damals war es so, dass es echt eine Marktlücke war, hatte ich so den Eindruck, dass man, ja, wir sind dann auch zum Beispiel hingegangen und haben dann von 4, 5 Artikeln am Tag auf einen runtergeschraubt. Mhm. Wir haben nur noch einen Artikel am Tag veröffentlicht. Ist heute wieder ganz anders, weil wir jetzt viel mehr Mitarbeiter haben und so, aber damals war das so und ja, ich glaube, das hat dann am Ende dazu beigetragen, dass die Leute auch wieder zu uns gekommen sind und uns auch wieder gelesen haben, weil sie gemerkt haben, jetzt stehen die auch wieder für was und laden ihre Marke entsprechend auch auf.
Wo steht das Unternehmen heute, so vom Umsatz, Mitarbeiteranzahl?
Ja, wir sind rentabel, haben die Mitarbeiter, wir sind jetzt 7 Vollzeitmitarbeiter und haben einen relativ großen Pool an Freelancern, 15, 20 Leute, die regelmäßig dann noch dazu beitragen. Und ich glaube, das Wichtigste bei uns ist, dass wir es geschafft haben, die Reichweite wieder zu steigern und die Stammleserschaft wieder auszubauen. Also wir bekommen dann von, Basic Thinking hatte bei der Übernahme noch ungefähr 100.000 PIs im Monat. Wir stehen jetzt bei 1,5, 1,8 Millionen irgendwann dazu. Also da hat sich jetzt richtig was verändert über die letzten Jahre.
Was waren so die Schlüsselfaktoren, dass du das so verändern konntest? Also du hast jetzt so ein paar Sachen schon genannt, aber was waren so die wichtigsten Stellschrauben, wo du gesagt hast, die musste ich bewegen, die musste ich anziehen, damit das sich dahin entwickeln konnte, wo das heute ist?
Also der erste Schritt, also das Ganze lief innerhalb von 7 Tagen ab. Also nur, dass man mal die Reaktion kennt. Das ist jetzt kein Prozess von irgendwie einem halben Jahr gewesen, wie es in größeren Konzernen gewesen wäre, sondern das war so am 30. April war dieser Verkauf. Und am 7. Mai war ich im Grunde dann mit dem Grundkonzept fertig. Also wir hatten dann zu dem Zeitpunkt das Design komplett umgestellt. Wir haben unseren Vermarkter gekündigt, was im Nachhinein ein Riesenschritt war. Übrigens, interessanter Satz bei der Kündigung, das, was du da machst, ist unternehmerischer Selbstmord. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, also das waren die zwei Sachen, die sofort gemacht werden mussten. Und das andere betrifft natürlich die damals freien Autoren, die wir hatten, dass wir einfach sofort drüber gesprochen haben, was wollen wir jetzt thematisch verändern, wie soll das Konzept aussehen, welche Artikel veröffentlichen wir. Das ist nicht ganz ohne Reibereien abgelaufen damals. Also das ist natürlich eine krasse Umstellung, ne, wenn du sagst, ja. So, du hast vorher 3 News-Artikel geschrieben, das lässt du jetzt bleiben, jetzt schreibst du lieber einen langen Artikel, du kriegst aber das gleiche Geld, also macht ja keinen Stress, ne? Verdienst weniger, sondern du kriegst das gleiche Geld, was du für 3 Artikel bekommen hast. Ja, dafür erwarten wir natürlich jetzt auch entsprechend, dass du dann richtig was raushaust mit dem einen Artikel. Ja. Und ja, das waren die Sachen. Und
die Rechnung ging auf.
Das ging, ja, aber also vor allem diese Vermarkternummer, das war schon nicht ganz ohne, ne? Weil wir haben ja gesagt, wir schmeißen einfach alle Banner runter, alle Pop-ups, alle Layovers, wie die Dinger heißen, alles weg. So, dann stehst du erstmal da und hast ja keine Einnahmen mehr. Also nicht, dass es viel gewesen wäre damals. Bei 100.000 PIs kann sich jeder ausrechnen, was da ungefähr bei Bannern hängen bleibt. Mhm. Aber es waren halt Einnahmen, ne? So, und dann hatten wir auf einmal gar keine mehr. Und unser Ansatz war ja, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Sponsored Posts. Also Native Advertising. Wir bieten Firmen die Möglichkeit, bei uns Artikel zu veröffentlichen. Mhm. Immer gekennzeichnet und also leider werden wir das viel zu oft gefragt von Firmen, ob wir nicht auch nicht gekennzeichnete Werbung machen. Machen wir nicht. auch an dieser Stelle nochmal. Ja, und das musste ja erstmal ins Laufen gebracht werden. Ne? Also wir wussten ja nicht, ob das funktioniert. Und witzigerweise im ersten Monat hat es noch nicht funktioniert. Im zweiten waren wir plus minus null und seit dem dritten Monat sind wir rentabel, wenn du es auf Monatsbasis dir halt anschaust, Ausgabeneinnahmen.
Ja, aber nur mal so von, ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, wie du so als Mensch funktionierst. Also dir sagt jemand, das, was du da machst, ist unternehmerischer Selbstmord. Also das ist ja erstmal eine Aussage. Ja. Du hattest vorher wahrscheinlich noch nie eine Company, hast das Ding jetzt übernommen. Wie viel Mut muss man aufbringen, um dann einfach zu sagen, hey, du sagst mir, das mache ich nicht oder das geht nicht und ich gehe einfach durch diese Wand durch?
Ja, ob das Mut
ist. Konntest du gut schlafen?
Ist, keine Ahnung. Nein, ich glaube, ich hab einen sehr ungesunden Ehrgeiz. Also wenn du mir sagst, ich kann irgendwas nicht, dann ist es so, also ich weiß nicht, Leute, die How I Met Your Mother kennen, ne? So Barney Stinson, Challenge accepted, so. Dann jetzt erst recht so, weißt du? Das war einfach der Haupt, ich glaube, das ist auch was, deswegen sage, habe ich es gerade auch nochmal gesagt, das ist was ich auch nicht vergessen werde. Ne? Ich glaube, man sieht das immer so, wenn du größere Unternehmer oder so im Interview oder auf irgendwelchen Bühnen siehst, die haben immer irgend so einen Satz, dass irgendwer denen gesagt hat, du kannst das nicht. Und ich dachte immer so, ja, komm ey, dieses Gelaber, dass wir alle so einen Satz haben, ist irgendwie komisch. Aber ich habe auch so einen Satz, wie du merkst. Ne?
Ich glaube, jeder hat so einen Satz.
Ja, klar, aber ja. Es klingt immer so ein bisschen gestellt, aber es ist halt wirklich so. Und das werde ich niemals vergessen. Ganz witzig ist, dass der Herr, der das zu mir gesagt hat, vor 2 Jahren bei uns angeklopft hat und hat gefragt, ob wir nicht doch nochmal irgendwie zusammenarbeiten können. Das ist natürlich dann so ein, ja, so ein kleiner Triumph auch, wo du so merkst, okay, es ist dann am Ende, ist es aufgegangen.
Was ja, mega cool, sehr cool.
Aber also, dass das jetzt mutig war, keine Ahnung, also ich habe sehr geringe Fixkosten durch meine minimalistische Lebensweise. Sagen wir es mal so. Also ich hatte jetzt nicht diesen Druck, dass das jetzt sofort funktionieren muss.
Naja, aber ich meine, wir wissen das ja alle. Wie einfach fällt uns Veränderung? Wie gerne halten wir an Dingen fest, die wir kennen? Ja. So, und jetzt übernimmst du eine Company, da sind Einnahmen da, du denkst dir, hey, ich brauche ja alle Einnahmen, die ich irgendwie kriegen kann, um dieses Ding zusammenzuhalten. Und du beschließt aber und sagst, nee, ich mache das jetzt komplett neu, ich überarbeite das in sehr kurzer Zeit und trenne mich auch einfach von diesen Altlasten. Ja. Also wenn dann noch so ein Kommentar kommt, also das finde ich sehr bemerkenswert und das macht für mich auch erfolgreiche Menschen aus oder letztendlich ist das der Unterschied auch, dass sie in diesem Change-Prozess einfach durch dieses Tal der Tränen, wie es so schön heißt, einfach durchgehen, ja, und das auch aushalten.
Ja, also wenn man von jetzt drauf guckt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich es nicht mehr so machen.
Warum? Ja,
ich weiß aber auch ganz genau, dass wenn die Situation wieder käme, ich es doch wieder machen würde. Das ist halt, wenn du rational da jetzt im Nachhinein drauf guckst, dann muss man sagen, das war wirklich dumm, ne? Also du hättest es auch aufbauen können und hättest den Vermarkter noch behalten können. Aber ich glaube, für diese Botschaft damals, die wir ja aussenden wollten, dass wir das jetzt neu machen und dass wir hatten es zugegebenermaßen auch vorher unter dem anderen Besitzer oft angekündigt, dass wir jetzt was neu machen, ne? Und dass wir jetzt dass wir verstanden haben, dass das so nicht funktioniert und dass wir jetzt uns dann den Lesern mehr wieder entgegen bewegen und so weiter, ist am Ende natürlich, das waren so Worthülsen natürlich, ne? Das hat ja nie, ja, ist ja nichts passiert im Grunde. Ich glaube, es war dann auch wichtig, das zu machen, um auch wirklich zu zeigen, wir meinen es halt ernst, ne? Ansonsten, und ich glaube, dieser Druck, der erzeugt da natürlich auch so eine gewisse Dringlichkeit, dass du halt dir auch kein Jahr mehr Zeit lassen kannst damit. Also es musste funktionieren, ne? Klar, wir hatten dann natürlich mit Tim einen Investor an Bord, es waren auch ein paar Rücklagen da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dann innerhalb von ein paar Wochen pleite gegangen wären, aber wir hätten das jetzt kein Jahr machen können, so einfach. Hätte nicht funktioniert. Also defizitär jetzt in dem Maße, ohne Einnahmen. Ja. Deswegen mussten wir es ja schnell ans Laufen bringen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende auch so ein Faktor, wo man sagt, deswegen hat es wahrscheinlich auch so schnell funktioniert. Es gibt ja dieses Gesetz, dass sich Arbeit immer so sehr oder so lang ausdehnt, wie man der Arbeit hat, eben Zeit dafür gibt, ne? Also wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie einen Podcast schneiden und du hast dafür 4 Stunden Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du 4 Stunden an dem Podcast sitzt. Ja. Wenn du dir jetzt 2 Stunden setzt, dann schaffst du es wahrscheinlich auch in 2. Und das kannst du eigentlich ungefähr so auf die Zeit damals, kann man das umdrehen.
Also, ja. Naja, was ein großer Gewinn natürlich auch war, dass Tim dir im Grunde den Raum aufgemacht hat. Ja? Er hat gesagt, hey, also den Zeitraum aufgemacht hat, in welcher kurzen oder langen Spanne auch immer, in dem du hättest oder in dem du kreativ sein konntest. Ja? Und das hat dir natürlich die Freiheit gegeben, dieses Signal, und wenn es nur für dich selber war, zu setzen und zu sagen, so, jetzt machen wir das richtig.
Ja, also es ist wirklich für mich selber. Tim ist ja, niemand, also zumindest mir gegenüber nicht, der irgendwie Druck ausgeübt hätte.
Na klar, ja.
Hat wirklich gesagt, jetzt mach mal. Mhm. Und ich glaube, er hatte jetzt auch nicht erwartet, dass es so schnell dann schon auf plus minus null oder dann rentabel wird. Das war wirklich eine Sache für mich selber. Also ich wollte kein Geld von Tim annehmen.
Mhm. Ja, das kenne ich.
Ich wollte einfach nicht, dass ich am Ende kommen muss und muss sagen, hey, wir brauchen noch eine Finanzspritze.
Ja.
Das, ja, also so ein Motivationstreiber bei mir.
Interessant. Da haben wir den gleichen, es ging mal bei meiner ersten Firma genauso, hat auch ein Investor, der auch gesagt hat, wenn es schief geht, bin ich da. Und ich wollte nicht, dass es schief geht. Ich wollte ihn nicht anrufen. Ja, das ist, aber ist ein ganz anderes Gefühl, dass diese Option zu haben allein.
Ja, natürlich. Das, aber deswegen sage ich also, dass es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir jetzt unter riesigem Existenzdruck gestanden hätten. Es ist natürlich so ein kleiner Fallschirm da gewesen, zumindest für eine Zeit lang. Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, also du willst es ja trotzdem nicht machen. Also das ja, das ist wie, keine Ahnung, wenn du von zu Hause ausziehst, ne, und deine Eltern sagen dir, du kannst das, schaffst das eh nicht oder so. Ich weiß nicht, wie das jetzt nur mal ist, um eine Analogie zu finden. Und dann willst du ja auch nicht zurückgehen, willst sagen so, hey, kann ich noch mal Geld haben oder so. Ne, also gehst ja auch irgendwie deinen Weg und versuchst es ja dann auch zu schaffen.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich war es ungefähr so.
Ja. Du hast vorhin erzählt, das fand ich auch ganz spannend, Robert hat das Ganze aufgebaut, hat das auch zu einer Marke gemacht, ist am Ende selber eine Personal Brand gewesen. Wie blickst du auf das ganze Thema? In welcher Rolle siehst du dich auch in Verbindung mit der Firma, in Verbindung mit eurer Community, eurer Leserschaft? Wie wichtig ist dir das Thema Personal Branding?
Ja, es ist mir weniger wichtig geworden, seit ich die Firma habe tatsächlich, was irgendwie kurios ist, was aber daran liegt, dass ich vorher als freier Journalist natürlich sehr stark trommeln musste für mich und meine Auftraggeber und so weiter, ne? Musste mich natürlich irgendwie auch zeigen. Und da war ich sehr viel stärker, als ich es heute bin in so Außenkommunikation für mich selber. Und jetzt ist die, jetzt ist es so, dass ich ja aus der Redaktion komplett raus bin und ja eigentlich nur noch im Hintergrund stehe. Und jetzt versuche ich eher, unsere Mitarbeiter nach vorne zu bringen und denen zu helfen, dass sie sich zeigen können. Insbesondere unserem Chefredakteur Christian, der ist, glaube ich, derjenige, der es auch am Ende, er muss dazu stehen, was er macht. Das macht er sehr gut, aber er muss trotzdem damit rausgehen.
Präsenz zeigen, ja.
Präsenz zeigen. Und bei mir ist das eher weniger so. Ich glaube, dass unsere Leser, zumindest unsere Kernleserschaft, kann mit meinem Namen was anfangen. Und ich ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt verstecken würde, aber ich glaube, meine Person ist da nicht so wichtig wie die der Redakteure oder insbesondere des Chefredakteurs.
Das, was ich beobachte, wenn wir zum Beispiel T3N nehmen, die ja auch einen eigenen Podcast haben und man so ja die Chefredakteure kennenlernen kann, ja, oder nehmen wir Online-Marketing-Rockstars, auch ein schönes Beispiel dafür, dass man ja eine Beziehung zu den Leuten einfach auch dann herstellt, bis hin zu, wenn man Apple als Vergleich nehmen möchte, Steve Jobs holt dann seine ganzen Abteilungsleiter und Verantwortlichkeiten, holt die auf die Bühne und macht die zu einer Marke. Ja. Würdest du sagen, dass da auch so eine gewisse Änderung oder so ein gewisser Wandel im Journalismus stattgefunden hat?
Ich glaube, was wir ja momentan im Journalismus erleben, ist, dass viele Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass die Journalisten wissen, was sie bewegt. Also das ist ja sehr deutlich. Also der ganze Populismus kommt ja genau aus diesem Grund zustande. Also der Populismus gegen die Medien, dieser Vertrauensverlust, den wir gerade sehen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man ansprechbar ist für die Leute. Also insbesondere über Social Media, aber auch allein in Kommentarspalten. Wie oft sieht man Artikel, die ganz viele Kommentare und Rückfragen und so weiter haben und niemand aus der Redaktion von dem jeweiligen Medium fühlt sich irgendwie zuständig, da mal drauf zu antworten. Hm. Bei uns ist es halt so, jeder Kommentar wird beantwortet. Ne? So, das ist eine ganz einfache Regel. Hm. Gehört zum Selbstverständnis irgendwie dazu. Wenn einer eine Frage hat, dann wird die beantwortet. Wenn einer ein Feedback hat, dann sprechen wir darüber. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie sagen, ja, wir besprechen das intern, wir machen das wirklich. Das sind so Selbstverständlichkeiten, die super wichtig geworden sind. Also.
Aber wäre das nicht die Chance? Wäre das nicht die Chance, durch Personal Branding dafür zu sorgen, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird? Weil natürlich kann das Vertrauen in Corporate Brands, also in große Titel, große Magazintitel oder auch kleinere, völlig egal, nicht so wirklich wachsen, wenn ich authentisch wirklich Personen dahinter habe, die mit ihrem Namen für den Artikel, für den Verlag, für die Plattform stehen.
Ja, das meine ich ja. Also dass wenn du es schaffst, dass im Grunde, wenn du jetzt bei Basic Thinking einen Artikel schreibst oder bei uns angestellt bist und ein Leser hat das Gefühl, du bist so ein Geist, ne, der so Artikel schreibt, aber der sich ja nicht weiter drum kümmert. Hm. Ich glaube, dadurch kommt auch diese Distanz zustande, oder?
Also absolut.
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich Redakteure vom Tagesspiegel oder von Spiegel Online oder von der Süddeutschen ansprechen sollte. Also klar, du kannst ins Impressum gehen, kannst eine E-Mail schreiben, aber na, ganz ehrlich, also wenn du eine E-Mail-Adresse findest, dann kannst du eine E-Mail schreiben, aber ob du da eine Antwort kriegst, keine Ahnung.
Die kannst du nicht kontaktieren. Aber das sehe ich ja als Riesenchance.
Genau.
Ja, für kleinere Verlage.
Genau, also dass du da halt einfach sagst, du holst das Vertrauen, was da verloren geht. Oder das Vertrauen bei uns ist, glaube ich, kein Vertrauen verloren gegangen. Wir sind ja auch nicht so im politischen Journalismus unterwegs. Ich glaube, da ist das viel stärker. Wenn du jetzt die aktuellen politischen Entwicklungen da begleiten musst, dann hast du viel mehr Trouble, als wir das haben. Aber diese Distanz, ich glaube, das ist das Wichtige, dass du es schaffst, wieder auf Augenhöhe zu kommen oder zu bleiben, je nachdem, wo du dich schon befindest als Journalist. Und das kannst du über Social Media oder deine Personal Brand natürlich super machen. Wenn die Leute wissen, der Christian, er ist erreichbar über Twitter oder über Facebook oder der antwortet auf meine Mails, der schreibt mir in den Kommentaren zurück, kommen die Leute auch wieder und gucken in den Kommentaren nach, ob sie eine Antwort bekommen haben. Ja. Wenn du natürlich weißt, okay, ich schreibe jetzt hier einen Kommentar, das ist wie so, schmeiße ich in so ein schwarzes Loch und dann nach mir die Sinnflut, keine Ahnung, ne, dann klar, würde ich jetzt auch nicht mehr mich weitergehend mit dem Medium oder mit dem Thema beschäftigen.
Ja, ich denke, es ist auch eine respektierliche Frage, ne? Dass man einfach sagt, okay, da werden nicht Artikel aus dem Elfenbeinturm rausgeschrieben, sondern das ist ganz nah an der Basis. Ja? Also, dass man mit den Leuten in die Interaktion, in den Austausch geht, diese Nähe, diese Verbindung hergestellt ist. Und umso besser kann natürlich auch der Output sein, ne? Wenn beide Seiten miteinander interagieren.
Absolut.
Ja. Stark, sehr cool. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, lieber Tobias. Wir haben noch eine Q&A-Session vor uns, wir zwei. Ich würde gerne noch die Frage stellen an dich. Gibt es momentan so ein Passion-Project, an dem du gerade arbeitest oder was noch so in Zukunft vor dir liegt?
Ja, klar, also gerade natürlich akut mein Buch, die Minimalismus-Formel. Also Anfang Oktober rausgekommen. Ist gerade natürlich so mein Nummer-1-Thema neben Basic Thinking, wo ich gerade sehr viel Zeit und Energie aufwenden, das unter die Leute zu bringen. Insbesondere, weil wir damit eine Aktion verknüpft haben. Ich versuche für jedes, oder ich werde für jedes Buch und jedes E-Book einen Baum pflanzen. Sehr cool. Ich habe mich da mit der grünen Suchmaschine Ecosia zusammengetan, die das für mich dann umsetzen werden. Also ich werde dann den entsprechenden Betrag Ecosia geben und Ecosia hat halt das Netzwerk dann in Südamerika, Afrika, Asien und Südeuropa, um die Bäume dann auch zu pflanzen. Und da habe ich mir als Ziel jetzt mal 100.000 gesteckt. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich habe das jetzt letzte Woche, ist das auf unserer Lokalzeitung auf der Titelseite als Aufmacher gewesen. Steht als Titel so, sein Ziel irgendwie 100.000 neue Bäume. Da habe ich mir gedacht, Alter, wie blöd war das eigentlich, das so öffentlich zu machen. Das hättest du auch für dich behalten können. Sieht jetzt natürlich noch ein bisschen komisch aus, gerade jetzt am Anfang, wo es eben noch nicht so viele sind, aber ja,
das darf wachsen.
Genau. Ja, ich sag's auch dazu, also es ist jetzt für mich kein Projekt, wo ich erwarte, dass es in ein paar Monaten erreicht wird, sondern das ist für mich so ein Ziel über mehrere Jahre, wo ich mich jetzt mal abarbeiten kann, auch mit weiteren Büchern und weiteren Projekten, die ich dann eingliedern werde und für dann gewisse Punkte dann auch wieder Bäume spenden werde. Ja, und das ist so mein Ziel, also dass ich irgendwann mal meinen Kindern sagen kann, Papa hat 100.000 Bäume für eure Zukunft gepflanzt, das wäre schon ein schönes Ziel. Ja, also das ist gerade so das Thema, was mich beschäftigt, das Buch und die Baumaktion.
Ja, wir supporten das natürlich, den Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Ich finde es sehr cool, das vor allen Dingen auch zu verbinden. Ich habe das mit meinem Buch genauso gemacht. Ich habe gesagt, dass die Einnahmen aus meinem Buch Kindern in Not zur Verfügung gestellt werden. Ich finde einfach, das ist ein wichtigen Beitrag. In welcher Form auch immer man sich beteiligt, wir müssen uns beteiligen. Das ist die Geschichte.
Ich glaube, das ist so ein ganz großes Missverständnis momentan, dass Leute glauben oder viele Leute glauben, dass man jetzt irgendwie die Berge versetzen müsste. Aber das ist gar nicht so. Also niemand erwartet von dir, dass du jetzt dir ein Elektroauto kaufst oder so. Wer kann sich das schon leisten momentan? Sondern es geht um die kleinen Sachen. Also in meinem Fall, ich gehe in dem Buch ja auch sehr viel aufs Thema Nachhaltigkeit ein, sind das so Kleinigkeiten wie, schmeiß keine Batterien in den Hausmüll. Ne? Ja. Versuch auf die Recyclingquote zu achten oder trenn erstmal richtig Müll und dann versuch dich noch mit Recycling zu beschäftigen. Denk an die Umwelt, wie gesagt, mit so einem Baumprojekt. Das sind alles Kleinigkeiten, das kann jeder von uns machen. Ne? Ich glaube, wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leistet, dann wird halt auch was Großes draus. Und wir müssen hier keine Kunststücke vollbringen, die über unseren Möglichkeiten finanziell oder körperlich oder wie auch immer liegen, müssen wir gar nicht vollbringen.
Ja. Ich würde das gerne ergänzen, was du sagst, weil das finde ich extrem wichtig. Also einmal diese Selbsterkenntnis, dann wirklich was zu tun und darüber zu sprechen. Also allein, weil du sagst, ich pflanze Bäume mit diesem Buch, was ich geschrieben habe, indem du anderen davon erzählst, wir jetzt hier im Podcast darüber berichten, ja, oder jemand anders vielleicht die Batterien nicht mehr in den Hausmüll schmeißt, ein Foto macht davon, wie er die sammelt und das published, weil jeder in der heutigen Zeit zum Sender werden kann, dann finde ich das halt extrem gut, wenn das viral gehen würde. Ja, also wenn jeder so seinen Mikrobeitrag leistet, dann können wir siehe Freitagsdemonstration auch was bewegen.
Ja, und das ist, also mir wird das ja auch vorgeworfen, ich habe das jetzt ein, zwei Mal gehört, was heißt, mir wird das vorgeworfen, wie gesagt, ein, zwei Mal ist es an mich rangetragen worden, dass man so den Eindruck bekommen könnte, das ist so ein PR-Gag von mir, insbesondere auch diese absurd hohe Zahl von 100.000 Bäumen. Aber ich glaube, es geht doch gerade darum, bei diesem Projekt jetzt oder bei dieser Aktion zu zeigen, dass sich das eine und das andere nicht ausschließt. Also ich kann doch mein Buch veröffentlichen und damit auch Geld verdienen. Da sind wir übrigens noch lange von weg, dass sich das Projekt rechnet. Also manche Leute haben auch falsche Vorstellungen davon, was so ein tatsächlich einbringt. Also und ich kann doch aber auch gleichzeitig dann davon einen Teil nehmen und kann damit was Gutes tun, ne? Also
jetzt nehmen wir doch mal diese Hypothese auf. Jetzt stell dir mal vor, das Marketing von Unternehmen hätte immer den Zweck, sich gesellschaftlich, sozialpolitisch oder wie auch immer in der Umwelt zu engagieren. Jetzt stell dir mal vor, ein Teil der Marketing Ausgaben, die wir über alle Firmen weg haben in Deutschland oder meinetwegen auch weltweit, würden irgendwie dem Klima oder der Gesellschaft zugutekommen. Wie geil wäre das denn bitte? Das wäre das gesündeste Marketing, was wir jemals machen können.
Das ist das, was ich mir immer wieder denke, wenn ich diese ganzen Diskussionen verfolge, gerade dieses ganze Klimathema, was ja zum Glück jetzt aufkommt durch die Schüler, denke ich mir, wie einfach wäre es, dieses Thema zu regeln. Also es wird so ein Riesendrama um dieses Thema gemacht. Setzt euch verdammt nochmal an den Tisch, die Politiker, die Superreichen, die Unternehmen, setzt euch alle an einen Tisch, besprecht das, macht die Kohle locker, wir regeln das in 10, 15 Jahren mit dem ganzen Geld und dann ist das geklärt. Also dann, weißt du, dann sind die Sachen geregelt. Aber nein, es ist leider zu viel Fokus bei den Unternehmen, zu viel Fokus auf Gewinnmaximierung. Und das ist halt das, was ich halt sage. Also wenn mir wurde jetzt, das ist jetzt am Wochenende passiert, wurde mir vorgeworfen, dass es bei dieser Baumaktion um Geldmacherei ginge. Da denke ich mir, also erstens, wenn ich Geld machen wollte, dann würde ich kein Buch schreiben. Also das ist schon mal das Erste. Und zweitens, dann würde man doch nicht hingehen und würde von dem Geld, was man einnimmt, dann noch einen relativ beträchtlichen Teil abgeben für halt einen Baum. Ja. Und das, also, wie gesagt, das sind Dinge, die müssten gesellschaftsfähiger werden, so wie du es gerade gesagt hast, dass Menschen sagen, okay, wie gesagt, wenn du keine Lust oder kein Geld hast oder wenn du es nicht aus eigenem Antrieb machst, dann verbind's doch mit so einer Aktion irgendwie. Ja. Na, dann guck doch, dass du mit irgendwas Geld verdienst und dann damit noch was Gutes tust. Ja. Dann ist doch gut. Also es muss ja keiner sich übernehmen, ne?
Ich finde aber gut, dass die Leute das schreiben, weil damit heizen die natürlich die Debatte an. Ist natürlich doof, wenn sie jetzt dir schreiben oder mir schreiben. Aber ich finde, wir sollten als Unternehmer grundsätzlich darüber nachdenken, inwieweit wir wirklich beides miteinander verbinden können. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, diese ganzen Debatten und diese ganzen Diskussionen, gerade auf politischer Ebene, ich glaube, wir werden es politisch nicht lösen. Deswegen gehen unsere Kinder freitags auf die Straße. Die erzählen uns nämlich, und das ist für mich die zentrale Botschaft, Leute, wir können das Ding nicht in die Politik tragen, weil es dort über Jahre diskutiert wird, sondern wir können und müssen jetzt was ändern.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ja. Also ich bin sehr dankbar für diese Demonstration.
Ich auch.
Weil ich finde, also und das, da hatte ich gestern noch eine Diskussion über das Thema, dass ich finde, dass die Politik so kurz denkt. So super kurz und das stört mich massiv, weil die Leute, die heute sind die 16, die da auf die Straße gehen, aber die nächste Wahl in 2 Jahren, da sind die 18, dann stehen die auf dem Wahlzettel oder auf dem oder haben halt die Wahlkarte und dass das keinem auffällt in der Politik, also das ist erstaunlich, dass keiner auf den Gedanken kommt, dass die Leute, die klassischen Stammwähler, so hart das jetzt klingt, dass die irgendwann wegsterben, hinten raus natürlich oder ne? Ja, so. Und dass die junge Generation, die jetzt nachkommt, eben ein ganz anderes Mindset hat. für Nachhaltigkeit, für die Zukunft, für ihr Leben und so weiter. Und dass man, wenn man jetzt auf diese Themen gehen würde, so wie die Grünen das ja machen, aber halt nicht jetzt wegen den Demonstrationen, sondern halt schon immer irgendwie, die werden massiv profitieren davon, ja, über die nächsten Jahre. Lass das mal 1, 2, 3 Wahlen noch sein. Wenn die jetzt alle nachkommen und wahlberechtigt werden, dann haben wir ganz andere Wahlen hier, als so, wie sie heute ablaufen. Und das, da denke ich mir, Mann, ey, das muss euch doch auffallen. Das ist doch...
Also, man kann ja sagen, um das ein bisschen auszubauen, was du vorhin uns auch mitgeteilt hast, was dir mitgeteilt wurde, sich heute nicht daran zu beteiligen, ist politischer Selbstmord.
Ja, ist so. Also,
spätestens 2 Jahre. Ja.
Also gut, du kannst natürlich jetzt sagen, okay, die Politiker, die es jetzt auch vielleicht nicht ernst nehmen und die da so auf ihre Stammwählerschaft setzen, die dann vielleicht schon älter ist, die gehen wahrscheinlich dann auch jetzt bald irgendwann in Rente oder machen dann irgendwann jetzt auch Feierabend. Vielleicht interessiert sie auch deswegen nicht mehr so. Aber wenn ich da mal an jüngere Politiker denke, also jetzt Lipp Amthor zum Beispiel, ist ja so klassisch so der immer genannt wird als der Junge irgendwie, ne? Oder Kevin Kühnert oder selbst Christian Lindner oder so, die haben halt einfach noch ihre politischen Karrieren vor sich, wo es halt richtig rund geht, ne? Und die haben jetzt eine riesengroße Chance, sehr viel zu bewegen, sehr viel Gutes zu tun und dafür dann natürlich auch von den Wählern belohnt zu werden. Und dann hoffentlich nicht mit der Intention, hey, ich will irgendwann mal Kanzler werden oder irgendwie mehr Macht haben oder mehr Wähler bekommen, sondern mit der Intention, jetzt wirklich das Richtige zu tun. Ja. Ich glaube, die Jugend ist fitter als manch alter denkt, also alter Mensch denkt, oder alter Hase, klingt besser, und kann schon sehr gut differenzieren zwischen was ist Show und was ist wirklich ernsthaftes Interesse.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass man dass man die Gesellschaft oder die Wähler einfach dahingehend nicht unterschätzen sollte. Ja. Also man merkt
auch bei den Unternehmen, ne, weil du es eben gesagt hast, so grünes Marketing und so, das ist ja auch was jetzt sehr viele Unternehmen versuchen und meiner Meinung nach da riesige Fehler machen, weil es nicht authentisch ist. Mhm. Das bringt auch nichts. Du musst es schon wollen und musst es schon wirklich machen. Ja. Dann kannst du gerne darüber reden, aber jetzt nicht anfangen und aus jedem der Vorstandsvorsitzende ist dieses Jahr einmal weniger Langstrecke geflogen und daraus eine Mitteilung machen, dass man CO2 eingespart hat. Ne, das ist nicht der Deal. Also mach's authentisch und mach's richtig, wenn du es machst.
Genau. Teil der Unternehmenskultur werden. Das ist eigentlich.
Er klingt blöd, ne? Also es ist immer so ein Standardsatz, irgendwie, der man so sagt und der auch immer in den Pressemitteilungen steht. Hm. Aber es ist halt so. Ja, so also genauso wie es hatte ich ja eben gesagt, bei uns ist das zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit, auf Kommentare zu antworten und auf die Lesermeinungen einzugehen und genauso muss es eine Selbstverständlichkeit für jeden sein, auf die Umwelt zu achten.
Ja.
Für jedes Unternehmen.
Ja. Schönes Statement. Lass uns einsteigen in unsere Q&A-Session. Wir springen jetzt noch durch so ein paar Fragen, oder auf die du mit einem Wort oder einem Satz, wenn möglich, antwortest. Frage 1, Tobias, was ist deine Mission?
Er wird jetzt schwierig mit dem Einsatz. Also gib mir 2, ja? Also beruflich Medien und Journalismus und die Journalismusfinanzierung vor allem besser zu machen, als sie es heute ist. Und privat ist es wirklich dieses Baumthema. Also das treibt mich einfach an. 100.000 Bäume pflanzen, egal bis wann. Ich setze mir kein Ziel, das ist unrealistisch jetzt zu sagen, das mache ich in 2 Jahren. Das kann auch 5 Jahre dauern oder so. Das sind meine beiden Missionen gerade.
Ja. An dieser Stelle nochmal der Aufruf, Leute, kauft das Buch.
Nein, bitte nicht. Nein.
Das ist genau das.
Bäume pflanzen. Nein. Wenn du, das sage ich auch immer wieder dazu. Kauf nicht das Buch, um Bäume zu pflanzen. Nehmt das Geld. Ich krieg von dem Geld sowieso fast nichts.
Ja, das stimmt.
Also das Geld landet eh irgendwo anders, bei den Stellen, die dazwischen hängen. Okay. Wenn ihr Bäume pflanzen wollt, gibt's Aufforstungsprojekte, ganz viele. Da könnt ihr das Geld sofort hinspenden und die pflanzen dann die Bäume für euch. Oder ihr nutzt zum Beispiel Ecosia als eure Suchmaschine. Die nehmen alle Profite oder alle Gewinne, die machen und spenden und pflanzen damit Bäume. Die haben jetzt, glaube ich, 70 Millionen Bäume gepflanzt.
Ja, das ist ein super Projekt, ja, absolut.
Super geil, ne? Also das ist... nicht die Intention. Das Baumprojekt ist, wenn du dich für das Thema interessierst und wirklich das Buch haben willst, dann ist das der Bonus für dich, dass wir sagen, pass auf, im Buch geht's um Nachhaltigkeit und wir fangen direkt damit an. Du hast direkt diesen positiven Impuls. Also sagst du, oh geil, jetzt habe ich einen Baum gepflanzt. Das ist der Sinn der Sache. Meine Bäume pflanzen jetzt Aufforstungsprojekte, WeForest zum Beispiel, gibt ganz viel, einfach Aufforstung, Projekt, Organisation, Google, Ecosian und danach gucken. Ja.
Cool, besser formuliert. Frage 2, Tobias, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Ja, erzähl es ruhig.
Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ne? Also das ist so die Frage, die ich wirklich schwierig finde, weil, also klar, ich kann jetzt sagen, ich bin jemand, der, glaube ich, Leute begeistern kann ganz gut für seine Ideen. Also zumindest im Unternehmen gelingt mir das eigentlich ganz gut. Ich hoffe, hier auch. Aber das ist irgendwie schwach für so eine Frage. Ich glaube, ich hätte gerne was ausgefallen. Das weißt du so, ich kann mit Delfinen schwimmen oder so, kann ich nicht. Ich kann recht gutes Spiegelei machen. Ich kann die Zunge rollen, also so seitlich, weißt du? Ich kann recht gut einen Ball hochhalten. Also das sind so meine drei Supertalente.
Gut, es wird nicht reichen für das Supertalent, aber es ist sehr sympathisch. Hey,
da sind schon so viele Leute weitergekommen mit kuriosem Zeug.
Das, ja, das stimmt mein, allerdings.
Dann mache ich mal mein Spiegelei, da kannst du mal gucken, was sie tun.
Was macht das so besonders? Ich meine, Spiegelei, ne?
Ich glaube, mein enorm hoher Pfefferanteil. Ich mache eigentlich gar nichts Besonderes. Ich hau da nur unmenschlich viel Pfeffer rein. Ich liebe Pfeffer und ich kann nichts mit Salz anfangen. Und ich habe eine relativ geringe Salzquote, dafür aber sehr viel Pfeffer. Vielleicht ist es das, keine Ahnung, aber es schmeckt. Ja.
Okay, sehr geil.
Komm bloß nicht bei mir essen, niemand. Komm nicht, kann nichts anderes. Nur Spiegelei, sonst nichts. Rührei kann ich machen. Mach Spiegelei, da kann ich noch klein machen, aber sonst.
Minimalismus halt. Ja. Sehr schön. Wenn die Leute an dich denken, was ist ein Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
Baumpflanzer.
Sehr cool. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
Ja, das, was ich eben gesagt habe, uns zu kündigen ist unternehmerischer Selbstmord, ist die Nummer eins, der Nummer eins Moment, der mich angetrieben hat eine Zeit lang. Und ich glaube, das kann ich so stehen lassen.
Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
Ich glaube, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Gerade heute so eine Sache, die viele, glaube ich, also sich selbst nicht so überschätzen irgendwie. Das fällt mir mal wieder auf in so Kommentarspalten. Insbesondere bei Facebook. Das ist teilweise super anstrengend. Also ein bisschen lachen, ne? Auch mal über sich selber und mal nicht glauben, dass immer alles so, so ultra wichtig ist, was man selber sagt, sondern ruhig mal drüber nachdenken, ob das alles so Sinn macht und dann auch mal über sich lachen.
Cool. Drei Internetressourcen oder Mobile-Apps, die du selbst nutzt. Deine Tipps für uns.
Ja, jetzt durch die Buchpromo habe ich Canva wieder für mich entdeckt. So simple Grafiken zu erstellen. Ich bin überhaupt kein Grafiktyp. Das hilft mir enorm.
Cooles Tool, ja.
Dann Trello. Habe ich nie verstanden, so richtig. aber seit ich da mal näher eingetaucht bin, nutze ich das für fast alles. Also alles, was ich irgendwie organisieren oder strukturieren muss, ist Trello für mich. Und Audible ist so meine App, die ich sehr gerne mag, weil mir das die Möglichkeit gibt, auch Content zu konsumieren oder Bücher zu konsumieren, wenn ich gerade die Hände nicht frei habe beim Sport oder so.
Ja.
Und ja, das sind so die drei, die ich empfehlen würde.
Pack mal mit in die Shownotes genau wie das Buch, was du uns jetzt empfehlen wirst. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert?
Ich glaube, die zwei Bücher von Rolf Dobelli mit 25 Denkfehler und 25, ich muss mal nachgucken, wie die heißen. Ja, aber es ist, also Rolf Dobelli und Denkfehler ist eine gute Anlaufstelle, wenn es einer sucht, du verlinkst es ja eh.
Ja.
Da geht es darum, dass er so bekannte Denkfehler einfach mal aufschlüsselt. In 4 Seiten sind das, glaube ich, immer nur. Also super schnell zu lesen. wenn man mal abends irgendwie Bock hat, noch ein, zwei von diesen Kapiteln zu lesen, kann man ganz schnell machen. Und hat mir sehr stark geholfen, um mal zu verstehen, wie funktionieren wir eigentlich so, also in gewissen Situationen. Ja.
Packen wir natürlich auch in die Shownotes, genau wie den Link zu deinem Buch. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne selbst mal hören?
Ich würde gerne mal Christian hören, unseren Chefredakteur von Basic Thinking, Christian Erxleben. Weil ich glaube, Christian kann dieses Gespräch, was wir eben geführt haben, gut ergänzen auf der redaktionellen Ebene. Mhm. Dann Tim. Tim ist ein super interessanter Mensch, den ich sehr, sehr schätzen gelernt habe über die letzten Jahre. Ich glaube, Tim hat enorm viel erlebt in der Businesswelt. Also von Firma an die Börse bringen bis Exit und diverse Startup-Investments und so weiter. Mhm. Ja, alles durch. Also Gesprächsstoff, glaube ich, gibt es da genug. Und gerade, also Dennis hätte ich dir jetzt noch empfohlen, aber der war ja schon mal bei dir.
Genau.
Ansonsten lese ich gerade Zieh's durch von Thomas Hammermeister. Thomas ist ein alter Bekannter oder ein alter Freund oder Kollege meines Vaters. Kenne es schon, seit ich klein bin. Und Thomas hat jetzt ein Buch geschrieben, also dieses Zieh's durch. Und beschreibt darin so diese Kombination, also auch so diese Mindset-Kombination, was alles irgendwie zusammenhält, ne? So Privatleben, Karriere und auch Sport. Thomas ist halt Triathlet und super fit und zieht so die Parallelen zwischen der Sportwelt und der dem Rest des Lebens.
Super. Habe ich mir aufgeschrieben, werden wir kontaktieren mit deiner Hilfe?
Gerne, ja, ich vermittle gerne.
Super. Tobias, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich fand es super wertvoll, so mal hinter die Kulissen so deines Lebens, aber auch deines Wirkens zu schauen. Und ich würde gern dir die letzte Frage und damit das Schlusswort überlassen. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
Ich glaube, auf sich selber achten ist das, das klingt jetzt auch wieder so standardmäßig, aber es ist sehr einfach heutzutage, sich zu verlieren in der Welt und in den Netzwerken und so. Und darauf zu hören, was dir selber gut tut und das auch wirklich durchzuziehen, egal was irgendwer anders denkt, ist, glaube ich, die Nummer eins Fähigkeit, die man heute haben kann, um irgendwie durch die Welt zu kommen. Das ist so mein Tipp.
Ja. Stark. Vielen, vielen Dank. Das lassen wir genauso stehen und bis bald.
Danke dir auch.